Dieser Psalm, Psalm 22, den wir jetzt schon im Größten gehört haben, ist einer der dunkelsten Texte der Bibel überhaupt. Es ist der dunkelste Psalm. Es gibt noch einen, der ihm Konkurrenz macht, aber der bezieht sich auf ein dunkles Leben insgesamt. Bei diesem Text geht es um einen dunklen Moment im Leben. Also eigentlich der dunkelste Psalm der Bibel. Und wir hören diesen Psalm genau heute am Karfreitag, weil Jesus Christus diese Worte am Kreuz gebetet hat, mit denen dieser Psalm beginnt. Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Sinne ist Psalm 22 ein messianischer Psalm, weil Jesus sich in ihm wiedergefunden hat. Ich habe diese Predigt genannt, mein Gott, warum? Der Weg durch die Gottesferne. Und wir haben die erste Hälfte, der Psalm ist 32 Verse lang, wir haben die ersten 21 Verse jetzt am Stück gehört. Und wir werden uns heute mit diesem Psalm weiter auf den Weg begeben. Wir werden uns den Psalm Stück für Stück vornehmen und bei jedem Abschnitt werde ich einen Teil von diesem Psalm weiterlesen und ihn dann auslegen und ihn dann zum Schluss mit Christus in Verbindung bringen. Wir haben eben aus der Elberfelder Übersetzung gehört und ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Und wir gehen in vier Schritten vor, die können wir jetzt gerne sehen. Der erste Schritt ist der Schrei, damit beginnt der Psalm mit der Klage. Da ist Glaube im Widerspruch zur Erfahrung. Und dann kommt der Spott, da geht es um die Mitmenschen. Wenn die Wahrheit, die wir eigentlich glauben, zur Anklage wird. Und dann drittens, irgendwann kommt die Wende. Da hat Benno aufgehört zu lesen und wir werden uns auch über diese Wende hinaus bewegen. Dann Gott hört mitten in der Finsternis. Und am Schluss erreicht der Psalm sein Ziel, wenn die Hoffnung, die der Einzelne bekommt, dann hinausgeht in die Gemeinde und in die Welt. Der Psalter war das Liederbuch des Zweiten Tempels und es enthält Gebete sowohl für zum gemeinsamen Beten als auch für die Einzelnen. Aber auch die Gebete, die für Einzelne da sind, sind für den Gemeindekontext gedacht. Also sie sind nicht geschrieben, dass man sich damit nur in sein Kämmerlein zurückzieht und dann diese Psalmen betet, sondern auch die Einzelpsalmen sind für den Gemeindekontext geschrieben worden. Und auch hier in Psalm 22 geht es um das Leiden eines einzelnen Menschen. Und wenn wir uns diesen einzelnen leidenden Menschen vorstellen, der betet, müssen wir nicht an das stille Kämmerlein zu Hause denken, wie er klagt, sondern wie er inmitten der Gemeinde klagt und betet. Also er ist umgeben von der Gemeinde und singt im Gottesdienst diesen Psalm. Wir können uns also einen Menschen vorstellen, tief von Leiden ergriffen, in Todesnot und voller Verzweiflung singt er dieses Lied inmitten der Gemeinde. Lasst uns den ersten Teil lesen und ich habe ihn jetzt ein bisschen anders gestückelt und ihr könnt an der Wand mitlesen. Die Verse 2 bis 6 und dann 10 bis 12. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist fern, weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst doch dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließt mich in ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Ein Mensch tritt vor Gott. Nicht still, nicht gefasst, sondern voller Verzweiflung. Und er bringt keine schöne Liturgie, sondern es ist ein Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gleichzeitig bekennt er, du bist doch heilig. Unsere Väter vertrauten dir und du hast sie gerettet. Hier geschieht etwas Widersprüchliches im Gottesdienst. Ein Mensch hält Gott den Glauben hin und gleichzeitig aber auch die Erfahrung. Und das passt nicht zusammen und er hält beides nebeneinander aus. Und eigentlich ist es dieses Bekenntnis, das den Schrei noch gellender klingen lässt. Gott, warum hast du mich verlassen, braucht man eigentlich nicht fragen, wenn man sonst im Leben nicht auf Gott vertraut. Aber wenn jemand ein Leben lang treu mit Gott unterwegs ist und sich dann im Leid verlassen fühlt, darf er schon fragen, darf er rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er darf klagen. Und so wird dieses Bekenntnis, du bist doch heilig, du hast doch unseren Vätern immer geholfen, es wird zur Anklage. Es wird zur Anklage Gottes. Und so nimmt die Klage in diesem Psalm den größten Raum ein. Und dann, am Ende dieses Abschnitts, wird eine Bitte formuliert. Also nach ganz langer Klage eine kurze Bitte. Und diese Bitte hat es in sich. Er betet, sei nicht mehr ferne von mir. Es ist nicht die Bitte, dass sich die Umstände verändern. Er sagt nicht, hol mich ins Leben zurück, lass mich gesund werden. Das kommt dann später bei der zweiten Bitte noch. Aber selbst dort bleibt der Wunsch, dass Gott nicht mehr fern ist, der tragende Wunsch. Und hier ist es nur dieser Wunsch, nur die Bitte, Gott, bleib mir jetzt nicht fern. Er wünscht sich einfach nur, dass Gott da ist. Als würde er sagen, Gott, wenn du da bist, kann ich alles aushalten. Was ich nicht aushalten kann, ist getrennt von dir zu sein. Menschen kennen das bis heute. Nicht nur die Umstände sind widrig und schwer, sondern besonders schwer wird es, wenn das Gefühl da ist, Gott ist nicht da. Es kann im Krankenzimmer passieren, im Sterben, in Einsamkeit oder auch in Momenten, wo die Welt zusammenbricht. Das erschüttert uns, weil es nicht zu dem passt, was wir glauben. Der Schmerz ist nicht nur das Leiden, sondern die Gottesferne im Leben. Das ist der wirkliche Schmerz. Es gibt auch eine andere Form der Gottesferne, nicht im Leid, sondern mitten im funktionierenden Leben. Alles läuft, die Arbeit, die Familie, der Alltag, vielleicht sogar der Glaube. Aber innerlich bleibt es leer. Gott ist nicht weg, aber er ist auch nicht wirklich da. Und dann wird der Glaube funktional. Gott soll tragen, Gott soll mir helfen, Gott soll mir Sinn geben. Aber wenn er das nicht spürbar tut, dann sind wir enttäuscht. Auch das ist Gottes Ferne. Wo Gott fehlt, wird selbst das Viele, was wir haben, leer. Aber wo er da ist, wird selbst das Wenige genug. Vielleicht sieht deine Gottesferne heute anders aus, als das, was der Psalmist hier spürt. Aber am Ende ist es dieselbe Frage. Gott, bist du da? Und genau in diese Frage hinein geht Jesus von Nazareth, als er den Psalm in seinen Mund nimmt. Jesus schreit nicht einfach vor Schmerzen. Er betet. Und sein tiefstes Leiden ist nicht die Nägel oder die Gewalt von Menschen, nicht mal der schmerzhafte Verrat seiner Freunde. Sein größter Schmerz ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Karfreitag führt uns an diesen Punkt. Gottes Sohn geht in die Gottesferne hinein. Kommen wir zum Zweiten, zum Spott, wenn Wahrheit zur Anklage wird. Wie gehen denn die Mitmenschen mit diesem Leidenden um? Wie erlebt er seine Mitmenschen? Wir lesen die Verse 7 bis 9 und 13 bis 19. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Wie mächtige Büffel aus Bashan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgeringt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute zerbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. An dieser Stelle treten jetzt im Psalm andere Stimmen auf. Menschen, Mitmenschen, die aber jetzt nicht mit Zuspruch und Trost kommen zu dem leidenden Menschen. Sie haben keine Barmherzigkeit für ihn. In ihrer Gegenwart fühlt er sich im Gegenteil degradiert. Ich bin ein Wurm, kein Mensch. Ich bin unbedeutend. Ich bin ihnen unangenehm. Es umgeben ihn Mitmenschen, und sie sagen, er vertraut doch auf den Herrn, der soll ihn retten. Das ist keine neutrale Beobachtung, das ist Spott, geistlicher Spott. Und es trifft den Beter, weil das genau seine Zweifel sind. Das hat er ja vorher auch gesagt, ich vertraue auf Gott, wo bist du denn? Und das sagen jetzt die Menschen auch zu ihm. Die Feinde sprechen seine eigenen Ängste aus, die er in seinem Innern hat. Soll Gott ihn doch retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Und das ist eine besonders schwere Form des Schmerzes. Wenn das, was dich eigentlich trägt, gegen dich verwendet wird. Du glaubst doch, warum hilft dir Gott denn nicht? Wo ist denn jetzt dein Gott? Und das Bittere ist, in deinen Leiden stimmst du dem innerlich zu. Ja, Gott hilft. Ja, Gott ist treu, das glaube ich. Und genau deshalb tut es ja auch so weh. Die Wahrheit, die ich eigentlich glaube, wird zur Anklage, wird zu etwas, was sich gegen mich stellt. Manchmal kommt dieser Spott nicht von außen, manchmal braucht es keine Mitmenschen dafür. Manchmal kommt es einfach aus uns selbst, wenn wir denken, du solltest doch mehr glauben. Du müsstest doch stärker sein. Bei anderen funktioniert das auch. Dann kann Glaube zum Leistungsdruck werden. Und dann ist Gott nicht mehr der, der dich trägt, sondern der, an dem ich scheitere. Auch bei Christus gab es diesen Spott. Auch Christus wurde unter dem Kreuz verspottet. Sie sagen, er hat auf Gott vertraut, der rette ihn jetzt. Jesus von Nazareth erlebt nicht bloß körperliche Schmerzen, sein Glaube wird verhöhnt. Das, was ihn durch sein Leben trägt, wird verhöhnt. Der Sohn Gottes wird verspottet mit einer Wahrheit über Gott. Er hat auf Gott vertraut. Ja, das ist wahr. Der rette ihn jetzt. Das ist eigentlich auch wahr. Aber es wird hier gegen Jesus verwendet. Eine dogmatische Wahrheit wird benutzt, um ihn niederzumachen. Und jetzt kommen wir zum Wendepunkt des Psalms. Da habe ich euch verloren beim Lesen. Jetzt lesen wir 20 bis 22. Es geschieht etwas. Es ist kein sichtbares Wunder. Es ist keine plötzliche Rettung. Es ist dieser eine Satz: Du hast mich erhört. Lesen wir 20 bis 22. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Bis hierher die Bitte. Und jetzt kommt: Ja, du hast mich erhört. Wir können nicht wirklich erklären, wie diese Wende hier im Text zustande kommt. Aber wir können wahrnehmen, es ist eine völlige Wende. Vorher sagt er: Du hörst mir nicht zu, du bist so weit weg. Ich rufe nach dir und du bist nicht da. Und jetzt bekennt der Betende: Du hast mich erhört. Manche Ausleger vermuten, dass an dieser Stelle im Gottesdienst der Priester ein prophetisches Wort empfangen hat. Also genau vor diesem Vers, vor diesem Satz, du hast mich erhört, gab es dann eine Pause im Gottesdienst, wo dann der Priester auf Gott gehört hat und dann dem Betenden, dem Leidenden ein prophetisches Wort zugesprochen hat. Und der Grund, sagen diese Ausleger, warum das jetzt nicht im Text vorkommt, ist, weil das kein vorformulierter Text war, sondern etwas direkt individuell auf den Betenden ausgerichtet. Etwas, was man in dem Moment von Gott bekommen hat für diese leidende Person. Wir wissen es nicht, ich finde es eine spannende Auslegungsmöglichkeit, aber wir können es nicht belegen, es gibt diesen Text eben nicht. Vielleicht war es so, wir wissen es nicht, vielleicht haben auch die Psalmdichter diese Wende im Text so eingebaut, in der festen Glaubensüberzeugung, dass Menschen, die ehrlich vor Gott klagen, auch von ihm erhört werden. Menschen, die vor Gott klagen, werden irgendwann auch von ihm erhört. Das dürfen wir aus diesem Text auf jeden Fall mitnehmen. Und noch eins dürfen wir mitnehmen, liebe Gemeinde. Das geht sehr klar aus diesem Text hervor. Der Leidende macht diese Wendeerfahrung nicht alleine bei sich, sondern inmitten der Gemeinde. Er macht die Erfahrung: Ich komme damit, dass mit dem Gefühl, Gott ist nicht da, ich erlebe Leid, aber noch schlimmer ist das Leid, dass Gott mir nicht zuhört. Und inmitten der Gemeinde macht er die Erfahrung: Doch, Gott ist da, er hört mich. Es ist eine Klage des Einzelnen, aber es ist ein Teil des Psalters. Es ist für den Gottesdienst, für die gesamte Gemeinde geschrieben worden. Deshalb können wir wissen, inmitten der Gemeinde macht der Betende diese Wendeerfahrung. Mich fasziniert dieser Psalm, diese Liturgie. Wie viel Platz die Gemeinde, die gesamte Gemeinde, einem einzelnen Leidenden gibt. 21 Verse lang darf er klagen, fast könnte man sagen jammern, aber es ist auf Gott ausgerichtet. Es ist Klagen. Er darf klagen und sie klagen mit ihm, obwohl es eigentlich nicht ihr Leid ist. Zusammen klagen sie mit dieser einen Person 21 Verse lang und sie warten geduldig darauf, bis diese Wende kommt. Aber sie kommt und sie kommt inmitten der betenden Gemeinde. Auch wenn sich die Umstände nicht verändert haben, die Gottesferne ist durchbrochen. Das Leid, die Krankheit, was immer dieser Leidende hier erlebt, das hat sich nicht verändert, die Umstände sind gleich. Aber er spürt jetzt, Gott ist da. Und das geschieht oft nicht allein. Menschen im Leiden, Menschen im Sterben fühlen sich oft allein, verlassen, vielleicht sogar von Gott abgeschnitten. Und genau hier geschieht etwas Tiefes. Sie dürfen Gott erfahren, im gemeinsamen Gebet mit der Gemeinde. Und durch einen Menschen, der zu ihnen gesandt ist. Also vielleicht spielt ja dieses prophetische Wort wirklich eine große Rolle, dass ihm hier zugesprochen wird. Vielleicht brauchst auch du so einen Zuspruch durch einen einzelnen Menschen, damit du Gott erlebst. Vielleicht brauchst du einen Besuch, ein Gebet, ein Wort. Wir als Gemeinde sind wichtig für die einzelnen Menschen, die leiden, damit sie Gott erfahren. Nicht wir als Gemeinde retten, aber Gott gebraucht die Gemeinschaft, um seine Nähe spürbar zu machen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Munde des Bruders. Damit meint er, ich glaube an Gott, ich glaube, dass Jesus mir nah ist. Aber wenn ich es nur selber glauben muss, verliert es schnell seine Kraft. Ich brauche den Zuspruch meiner Schwester, meines Bruders. Ich brauche es, dass jemand von außen kommt und es mir zuspricht. In der Gemeinschaft der Gemeinde können wir gerade dann Gott erfahren, wenn wir ihn selber nicht spüren. Und jetzt kommen wir wieder zum Kreuz. Wie war es denn bei Jesus selbst? Hier wird's still. Denn Jesus ruft diesen Psalm, aber er betet nicht das ganze Gebet. Er betet nur diesen ersten Vers. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weiter kommt er nicht. Er betet nicht mehr, du hast mich erhört. Das kommt am Kreuz nicht aus seinem Mund. Warum? Weil Jesus tiefer geht. Jesus bleibt in dieser Finsternis. Christus bleibt in der Konsequenz der Sünde des Menschen. Er geht den Weg bis zum Ende. Und jetzt lesen wir den letzten Teil des Psalms. Jetzt zum Ende hin öffnet sich der Psalm. Wir sind immer noch in diesem gleichen Gottesdienst. Es betet immer noch dieser leidende Mensch, aber jetzt zum Schluss wird die Gemeinde eingebunden und dann schließlich die ganze Welt. Lesen wir den Abschluss, Verse 23 bis 32. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung. All ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen abgewandt und sein Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen. Und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Die Wahrheit, dass Gott da ist, entfaltet jetzt ihre unbändige Kraft. Das Gefühl, dass Gott nicht da ist, ist überwunden. Es schlägt ein wie eine Bombe, dass Gott da ist. Eine Bombe, die alles heil macht. Vorher flehte der Leidende, bleib mir nicht länger fern. Und auch da schon haben wir gespürt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Aber jetzt bestätigt es sich. Gott erfahren verändert alles. Selbst dann, wenn sich die Umstände nicht ändern. Und deshalb spiegeln sie jetzt auch die Worte wider. Der Gerettete bleibt nicht allein bei sich. Sein Lob steckt die Gemeinde an. Wer Gottes Nähe erlebt, der zieht andere hinein. Wir sehen in diesem Psalm ein spannendes Zusammenspiel von dem Einzelnen und der Gemeinde. Psalm 22 ist ein persönliches Gebet, das ein Einzelner im Leiden betet. Aber er betet es nicht allein zu Hause, sondern in der Gemeinschaft im Gottesdienst. Ein Einzelner kommt mit dieser Erfahrung, ich spüre Gott nicht, ich fühle mich Gott im Leiden fern. Aber er betet es im Gottesdienst und die Gemeinde trägt ihn und darin erfährt er Gott. Und am Ende geht nicht nur ein lächelnder, strahlender Einzelner nach Hause, sondern die ganze Gemeinde wird ergriffen und die ganze Gemeinde kommt zum Lob Gottes. Ein spannendes geistliches Wechselspiel von dem Einzelnen, von dir und der Gemeinde, uns. Der Einzelne braucht die Gemeinschaft. Er braucht sie, um zusammen anzubeten, um zu loben und auch zu klagen. Er braucht die Gemeinde gerade dann, wenn er Gott nicht spürt. Du brauchst die Gemeinde gerade, wo du Gott nicht spürst. Aber auch wir als Gemeinde leben von den Einzelnen. Wir leben davon, dass Menschen, dass einzelne Menschen erzählen, ich spüre Gott nicht. Aber auch von der Erfahrung, Gott war da. Am Ende des Psalms stimmt die ganze Gemeinde in diesen Lobpreis Gottes ein. Die Herrschaft Gottes erreicht die Nation, die ganze Welt. Das bedeutet, Jahwe wirkt auf der ganzen Welt und überall wird er angebetet. Jetzt kommen wir wieder zum Kreuz. Mich hat mal jemand gefragt, warum betet Jesus sowas am Kreuz? Warum ruft er so verzweifelt, Gott, du bist nicht da? Hat Jesus dort selbst seinen Glauben verloren am Kreuz? Und wenn ja, wie können wir dann durch einen Jesus, der selbst seinen Glauben verloren hat, zum Glauben zu Gott finden? Und bevor wir das dogmatisch erklären, lasst uns mal nachspüren, was es für Jesus bedeutete, dort am Kreuz, als er diese Worte sagte. Sein ganzes Leben hat Jesus von Nazareth auf Gott ausgerichtet. Er hat immer jeden Tag seine Nähe gesucht. In jeder Entscheidung hat er Gott gefragt, was er tun soll. Er hat ihm vertraut. Und jetzt am Kreuz, am Höhepunkt seines Dienstes, da wo er ganz gehorsam war, wo seine Treue ihren Höhepunkt erreicht, da zerbricht diese Nähe. Doch selbst da bleibt Jesus Gott treu, er bleibt gehorsam. Und trotzdem bleibt er allein bis zum Tod. Am Kreuz zitiert Jesus nur diesen ersten Vers des Psalms. Er weiß sich von Gott verlassen und er spürt, er fühlt sich auch von Gott verlassen. Jesus kann nicht weiter beten, er kann nicht beten, du hast mich erhört. Und doch klingt schon hier in diesen ersten Worten die Hoffnung an. Jesus kannte den ganzen Psalm. Er kannte das Ende dieses Psalms. Und dieses Ende gab ihm auch dann Kraft, als er nicht die Kraft hatte, den Psalm selbst zu Ende zu beten. Psalm 22 zeichnet einen Weg aus der Gottesferne in die Herrschaft Gottes. Und damit beschreibt dieser Psalm etwas, was durch Jesus Christus für alle Welt Wirklichkeit geworden ist. Die Psalmisten haben hier eine Wahrheit ausgedrückt, die sie selbst nur, oberflächlich ist das falsche Wort, aber die sie selbst nicht in der endgültigen Tiefe begriffen haben. Eine Wahrheit, die erst in Christus sichtbar geworden ist. Die sichtbar geworden ist, als Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus geht den Weg in die Gottesferne, damit Gott uns nahe ist. Am Kreuz war er wirklich von Gott verlassen, weil alle Sünde der Welt auf ihm lag. Alle Schuld, aller Zerbruch, alles Versagen, alle Scham. Sie lag auf ihm, damit wir durch ihn Frieden finden. Sie lag auf ihm, damit wir bei ihm Heimat finden. Ja, Heimat hatte einen Preis und Jesus Christus hat diesen Preis bezahlt. Deshalb darfst du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzen und er beschenkt dich mit seiner Nähe. Jesus betet diesen Psalm nicht nur, sondern er geht diesen Weg. Er kennt die Gottesferne tiefer als wir sie jemals kennen werden. Er trägt den Spott der Menschen und er bleibt im Dunkel. Und doch, dieser Psalm endet nicht im Tod, sondern er endet im Lob. Er endet in der Gemeinschaft, in der Hoffnung für die Welt. Karfreitag heißt, der Weg durch die Gottesferne ist nicht das Ende. Und so erreicht der Psalm in Christus sein Ziel. Die Gottesferne wird überwunden. Sie wird konkret in einem Einzelnen überwunden und es schwappt hinaus in die ganze Gemeinde. Dieser Einzelne ist Jesus Christus. Durch ihn wird die Gottesferne überwunden und sie schwappt in die ganze Gemeinde hinein. Die ganze Gemeinde wird erfüllt von Gottes Gegenwart durch Jesus Christus. Die ganze Gemeinde wird erfüllt vom Lob Gottes durch Jesus Christus. In Christus erreicht die Heilsgeschichte ihr Ziel. Es geht nicht zurück nach Eden, sondern es geht zu dem Ziel, dass seine Stadt, seine Gegenwart zu uns herabkommt. Wir, liebe Gemeinde, haben eine Heimat und das ist Jesus Christus. Und Christus bleibt. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Und seine Liebe bleibt. Sie bleibt selbst dann, wenn unsere Liebe schwankt. Christus trägt uns durch alle Herausforderungen dieser Welt, auch durch Veränderungen und selbst durch die Gottesferne, indem er mit uns unterwegs ist. Und es gibt eine klare Richtung, es gibt eine große Vision, die Christus angetrieben hat und die uns auch antreibt. Es ist der Traum von Gottes Gegenwart bei den Menschen. Vielleicht bist du heute hier und kennst etwas von dieser Gottesferne. Du spürst aber auch diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Dann sagt dieser Psalm dir nicht, reiß dich zusammen, streng dich mehr an, sondern er sagt, bete weiter und geh den Weg nicht allein. Geh ihn in der Gemeinschaft der Gemeinde. Denn Gott lässt sich finden und manchmal gerade dort, wo man ihn am wenigsten spürt. Du wirst Gottesferne erleben in deinem Leben, aber du wirst nicht in ihr bleiben, weil Christus schon dort war. Amen.